Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Geschwister, liebe Freunde, alle Gäste, ihr lieben Jubilare, die hier vorne sitzt. Habt ihr sie gesehen? 5 Stück sind es, die ein rundes Taufjubiläum haben. Stück, wie klingt das? 5 Geschwister. Und das sind nur die, die über 50 Jahre ihr Taufjubiläum haben. Haben wir noch ganz andere ihr Taufjubiläum? Jemand hier, der 20 Jahre getauft ist? Soll mal rechnen, ne? Oder 30? 40? 40 Jahre. Oh, 40 sind einige hier dieses Jahr. 43. Wir feiern einmal im Jahr einen Gottesdienst für diese Taufjubilare. Gibt's nicht in jeder Gemeinde. Aber ich finde gut, dass es das gibt. Denn es macht Sinn, dass man sich mal zwischendurch an seine Taufe erinnert. Mal in Erinnerung bringen, das Versprechen, das man Gott gegeben hat vor so vielen Jahren. Die Begeisterung, die man gespürt hat, diese erste Liebe zu Gott, wie hin und weg man war. Wenn jemand seit über 50 Jahren mit Gott lebt, wie ihr, dann hat man viel, woran man sich erinnern kann. Und deswegen macht das auch Sinn, dass wir ja nicht nur an unsere eigene Taufe denken, sondern dass wir einmal im Jahr uns die Zeit nehmen, auch an die anderen zu denken, die wie ihr 55, 60 Jahre getauft seid. Denn wenn jemand so lange getauft ist, so lange mit Gott unterwegs ist, dann hat er was zu erzählen. Und ihr Lieben, das ist, was ich heute mit euch gerne in dieser Predigt gemeinsam mir anschauen möchte. Gar nicht ich bin derjenige, der so viel predigen möchte, sondern ich möchte gerne auf das schauen, was andere Geschwister erlebt haben. Denn wenn man das erzählt, dann stärkt das den Glauben. Also Leute, ich sage euch das, ich habe so eine so tolle Woche gehabt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, leider nicht euch alle 5 zu besuchen. Aber bei manchen von euch bin ich gewesen. Und wenn man dann einfach mal sich die Zeit nimmt zu hören, was diese Schwestern zu sagen haben, das ist so toll. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, wenn man Gottesdienst nicht im Gottesdienstsaal feiern kann, sondern nur zu Hause in einem Wohnzimmer, heimlich. Die Geheimpolizei kann jederzeit vor der Tür stehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, wenn es keine Bibeln gab. Inzwischen kann ich es mir wieder vorstellen, weil die jungen Leute haben auch keine Bibel mehr, die haben es alles auf ihrem Handy. Aber es gab keine Bibel. Und dann habe ich gehört, wenn man eine Bibel kaufen wollte, dann war das ungefähr so teuer wie ein Monatslohn. Also angenommen, man verdient 2000 Euro im Monat. Wer würde 2000 Euro für eine Bibel bezahlen? Das haben Leute gemacht. Oder Schwester Peters, du hast erzählt, wie das war bei deiner Taufe. Wenn man heimlich nachts mit dem Prediger dann rausgegangen ist, in den Fluss und im Dunkeln getauft wurde, weil es keiner mitbekommen sollte. Was sind das für Zeiten? Das sind spannende Geschichten. Und ich habe eine Woche erlebt, die so toll war. Ich bin so beschenkt worden, weil wenn man diese Geschichten hört, dann weckt das Glauben auch bei einem selbst. Und das ist der Predigtgedanke für heute. Ich lade euch gerne ein, dass wir einen Bibeltext gemeinsam lesen. Öffnet eure Bibeln im Psalm 78. Startet eure Apps und tippt ein. Psalm 78. Wir lesen gemeinsam das Wort Gottes. Psalm 78. Und ich lese euch die ersten 7 Verse vor. Eine Unterweisung Asafs. Höre mein Volk, meine Unterweisung. Neigt eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und ich möchte Geschichten verkünden aus alter Zeit. Was wir gehört haben und wissen und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtet ein Zeugnis auf in Jakob und er gab ein Gesetz in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren. Damit es die Nachkommen lernen, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkünden, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergäßen die Taten Gottes, sondern dass sie seine Gebote hielten, bis dahin erst einmal. Das ist ein Psalm von Asaf. Wisst ihr, wer Asaf war? Asaf war ein Levit und er war einer der Leiter des großen Chores von König David. War ein Musiker, war ein Komponist von Kirchenliedern, könnte man sagen, von Liedern über Gott. Einige der Psalmen sind von ihm. Unter anderem dieser, den wir gelesen haben, der vermutlich gesungen wurde. Und er fängt an und er sagt, ich verkünde euch Geschichten aus alter Zeit. Geschichten aus alter Zeit. Und wenn ihr heute Nachmittag Muße und Lust habt, dann lest mal Psalm 78 in Ruhe durch, was er dort verkündigt. Er fängt an und er erzählt die Geschichten von Gott mit seinem Volk. Und dann erzählt er vom Auszug aus Ägypten. Und dann erzählt er vom Manna in der Wüste und von der Wolkensäule und von der Feuersäule. Und er erzählt von der Landnahme und vom Ungehorsam des Volkes Gottes, aber auch von der Liebe Gottes zu seinem Volk. Kennt ihr diese Geschichten? Kennt ihr diese Geschichten, die Asaf hier erzählt? Ja, die kennen wir. Wisst ihr noch, wer sie euch erzählt hat? Auszug aus Ägypten? Habt ihr eine Erinnerung, wann ihr diese Geschichte zum ersten Mal gehört habt? Wer sie euch erzählt hat? Papa und Mama? Oma? Wer hat diese Geschichten euch erzählt? Es ist gut, wenn man die Geschichten erzählt. Der Psalm, den wir gehört haben, oder dessen Anfang wir jetzt gelesen haben, ist eine Unterweisung. Eine Unterweisung, etwas, was Asaf dem Volk lehren möchte. Er, der Psalmschreiber, er möchte, dass die nächste Generation von Gott weiß. Und deswegen erzählt er ihnen von Gott. Die Idee in diesem Psalm ist, wenn man möchte, dass die nächste Generation was von Gott weiß, dann muss man ihnen davon erzählen. Wenn man möchte, dass die nächste Generation etwas weiß, dann muss man ihnen davon erzählen. Und er möchte mehrere Sachen, und das sagt er in Vers 7. Drei Sachen möchte Asaf. Schaut nach Vers 7. Er sagt erstens, dass, oder man könnte auch sagen, damit sie auf Gott ihre Hoffnung setzen. Und er möchte zweitens, dass sie die Taten Gottes nicht vergessen. Und drittens, er möchte, dass sie die Gebote Gottes halten. Das ist, was er möchte. Und deswegen erzählt er die Geschichten von Gott. Er möchte erstens, dass sie die Hoffnung auf Gott setzen. Ich habe mich gefragt, worauf setze ich meine Hoffnung? Worauf setzt ihr eure Hoffnung? Hoffnung setzt man doch zuallererst ja nicht auf jeden, sondern in der Regel auf denjenigen, von dem man sich denkt, dass er am kompetentesten sei, dass er am besten sei. Ich musste mich daran erinnern, wie wir früher im Sportunterricht, ich war so ein kleiner Steppke, Staffellauf gemacht haben. Staffellauf kennt ihr noch, ne? Wenn man losläuft und man hat den Staffelstab und man läuft eine Strecke und dann übergibt man den Stab dem Nächsten und der läuft dann wieder eine Teilstrecke und so weiter und so fort. Und das haben wir in mehreren Gruppen gegeneinander gemacht früher im Sportunterricht. Und wenn wir zusammen saßen als Gruppe und uns überlegt haben, wie wir laufen würden, dann hatten wir immer eine Taktik und die Taktik war immer, der Beste, der läuft zum Schluss. Der Schnellste läuft zum Schluss. Der kann dann am meisten noch wieder rausholen, so war die Idee. Ich muss sagen, ich habe die Idee nie so richtig verstanden, weil jeder läuft so schnell, wie er kann und ob man am Anfang langsam ist oder am Ende ist eigentlich wurscht. Aber ich war auch nie derjenige, der als Letztes gelaufen ist. Ich war nicht besonders schnell früher. Auf den Letzten, da haben wir unsere Hoffnung gesetzt, das muss der Beste sein. Das muss der Beste und Schnellste sein. Oder da musste ich an Fußball denken. Wenn eine Mannschaft zurückliegt bei einem Fußballspiel, die letzten Minuten, dann macht der Trainer nochmal einen Wechsel. Wen holt er rein? Dann holt er seine besten Leute, die für die Situation am besten passen. Die Hoffnung legt man immer auf den, der am besten ist, der am kompetentesten ist oder vielleicht noch auf den, der den besten Ruf hat. Wenn ich krank bin und zum Arzt muss, dann kann ich hier nach Lüneburg und das ist gut. Und wenn ich was Schlimmes habe, was Besonderes habe, dann gehe ich vielleicht zu einem Spezialisten, zu einem, der einen noch besseren Ruf hat. Die Hoffnung setzt man auf die Besten. Und jetzt sagt Asaf an dieser Stelle, wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn, er hat den besten Ruf mit anderen Worten, den besten Namen und seine Macht, er hat die größte Kompetenz. Keiner hat größere Macht als der Schöpfer des Himmels und der Erden, Der, der aus dem Nichts schafft, der, der dem Nichts sagt, dass es sei. Keiner hat einen größeren Namen. Wie steht es in Apostelgeschichte 4? Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Keiner hat einen größeren Namen als unser Gott. Also sagt mir Asaf an dieser Stelle zuallererst, wenn du auf irgendjemanden deine Hoffnung setzt, setz sie auf Gott. Gott ist mächtig und Gott hat einen großen Namen. Er ist Spezialist. Ist manchmal schwer, oder? Ist manchmal schwer. Auf wen kann ich noch meine Hoffnung setzen? In dieser Welt, in der ich lebe, wo ich jeden Tag, wenn ich die Nachrichten anmache oder wenn ich ins Internet gehe, wo ich von Terror höre und von Kriegen, wenn mir Leid und Krankheit begegnen, wenn ich meine Arbeit verloren habe, wenn ich verschuldet bin, wenn meine Beziehung gerade auseinanderbricht, auf wen kann ich meine Hoffnung setzen? Hoffnung setzen auf Gott ist manchmal schwierig. Ihr Lieben, es gibt manche Leute, die sagen, dass dieser Psalm 78 so etwas wie eine Antwort ist auf den Psalm 77, dass die beiden zusammengehören. Psalm 77 ist auch von Asaf. Und in Psalm 77, da redet er von diesen schweren Themen des Lebens, diese großen Fragen. Da spricht ein Asaf zu uns, der große Zweifel und Ängste und Not erlebt. Und ich lese euch nur mal drei Verse aus Psalm 77, wo er sagt, dass er nachts nicht schlafen kann. Ab Vers 7, ich denke und sinne des Nachts und ich rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Und dann frage ich mich, wird der Herr auf ewig verstoßen? Und wird er keine Gnade mehr erweisen? Ist es ganz und gar aus mit seiner Güte? Hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein und sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Da ist ein Asaf, der nachts nicht schlafen kann, weil er Angst hat und Verzweiflung erlebt. Und dann ist es nicht leicht, ist nicht immer leicht auf Gott seine Hoffnung zu legen. Was macht ihr, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt? Wenn ihr Angst habt? Wisst ihr, was Asaf sagt? Dann geht es weiter in Vers 12. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder. Und ich sinne über alle deine Werke. Und ich denke deinen Taten nach. Und dann sagt man, dass Psalm 78 dann dieser Psalm ist, in dem er diese ganzen Taten dann aufzählt. Mit anderen Worten, was Asaf sagt, wenn du keine Hoffnung hast, wenn du nicht weißt, wie du noch hoffen sollst, wenn du manchmal sogar nicht weißt, wie du an Gott noch glauben sollst und darunter leidest, dass er nicht das tut, was du dir erwünscht, dann denk an seine früheren Taten. Denk an seine früheren Taten. Mit anderen Worten, es gibt keine einfache Lösung. Er sagt, vertrau Gott, setz deine Hoffnung auf Gott, aber wenn du das nicht kannst, wenn du mal einen Moment hast, wo du das nicht kannst, dann halt dir vor Augen, wer dieser Gott ist, an den du glaubst. Denn denk, erinnere dich an seine früheren Taten. Dann hör dir die Geschichten an, die von Gott zu erzählen sind. Dann hör dir die Geschichten an, die andere von Gott erzählen. Wenn ich mal nicht hoffen kann, dann weckt in mir Hoffnung die Geschichten, die andere von Gott erzählen können. Und ihr Lieben, ich habe euch besucht, wenn ich dann höre, ihr müsst mal hören, die Geschichte von Schwester Fenner beispielsweise, wenn sie erzählt, wie sie mit einer schweren Lungenembolie irgendwo im Krankenhaus in Australien liegt und in großer Lebensgefahr ist. Worauf soll man hoffen? Und dann hört sie diesen Bibelvers und an ihn hält sie sich. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und das ist ihre Hoffnung. Und wenn ich das höre, dann weckt das auch Hoffnung in mir. Oder wenn ich von Schwester Petersen, wenn ich von dir gehört habe, wie du in der Nachkriegszeit im Ural warst, 12 Jahre lang, und schlimme Dinge erleben musstest, Hunger, Armut, und dass sie dann sagen kann, in diesen schweren Zeiten, der Glaube ist immer noch stärker geworden. Dann weckt das Hoffnung in mir. Ihr Lieben, das ist eure Hoffnung gewesen und deswegen sind wir so froh, dass wir euch haben und dass ihr eure Geschichten erzählt. dass ihr eure Erfahrungen weitergebt. Ihr seid 55 oder 60 Jahre mit Gott unterwegs, weil wenn ihr davon erzählt, dann weckt das Hoffnung bei uns. Schwester Reimann hat mir ihren Taufvers verraten, ihr Taufvers, der sie jetzt seit so vielen Jahren begleitet. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl richten. Oder Schwester Slawenske, wenn sie sagt, ihr Taufvers war, sei stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Das ist die Hoffnung. Und ihr Lieben, wenn von dieser Predigt nichts hängen bleibt, dann dieser Gedanke, besucht euch und hört euch das mal an. Denn wenn ihr das hört, das weckt Glauben, das weckt Hoffnung. Und dann ist das Zweite, was Asaf sagt, was er sich wünscht für das nächste Geschlecht, für die nächste Generation, dass sie die Taten Gottes nicht vergisst, die großen Taten nicht vergisst. Und deswegen sagt er verkündigt die Wunder, die Gott getan hat. Wenn man sich eine Sache merken kann, dann sind es ja wohl zuallererst die großen Wunder, die Gott getan hat. Liebe Geschwister, hat Gott in eurem Leben Wunder getan? Hat Gott in eurem Leben etwas getan, was so eindeutig von ihm sein musste? Erinnert euch dran. Das ist die Quintessenz von diesem Vers. Erinnert euch dran. Erinnert euch an die großen Taten, die Gott getan hat. Vergiss es nicht. Ellen White hat am Ende ihres langen Lebens ein paar Sätze geschrieben, die mich nachdenklich machen, ein paar sehr weise und denkwürdige Sätze. Die sagt, wenn ich auf unsere bisherige Geschichte zurückblicke und ich habe sie in Gedanken Schritt für Schritt an mir vorüberziehen lassen, dann kann ich sagen, gelobt sei Gott. Und wenn ich sehe, was der Herr getan hat, dann erfüllt mich Staunen und Verwunderung, aber auch Vertrauen zu Christus als unseren Führer. Und dann sagt sie, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir haben nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns geführt hat und was er in unserer bisherigen Geschichte uns gelehrt hat. Das ist es, was sie sagt. Wir haben nichts zu befürchten. Liebe Gemeinde, Ellen White sagt uns, wir haben nichts zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen die Wunder des Herrn. Wir vergessen, wie er uns geführt hat. Wir vergessen, was er in unserem Leben bereits alles getan hat. Und wenn das mal so ist, dann hilft nur eines, nämlich, dass da jemand ist, jemand wie ihr lieben Jubilare, wie ihr grundsätzlich, ihr lieben Geschwister, der von diesen Wundern erzählt. Und wenn ich dann höre, Schwester Fenner, wie du davon erzählst, von der Nachkriegszeit in Polen und das Plünderer um die Häuser zogen und raubten und zerstörten und wie du mit Mama in dem Haus saßt und hörst, die sind vor der Tür und Mutter betet und dann kehren sie um und dann sagt sie, der Engel des Herrn hat uns bewacht, hat auf uns aufgepasst, dann ist das ein Wunder und wenn ich das höre, dann weckt das Glauben in mir. Und Schwester Peters hat eine Geschichte erzählt, ein Wunder, wo sie sagt, das werde ich niemals vergessen. Niemals werde ich das vergessen. Dass sie als junges Mädchen einmal unterwegs war, beziehungsweise nicht als junges Mädchen, als junge Frau, hat schon die erste Tochter gehabt, und wollte Wasser holen und es war Winter und der Fluss, wo sie das Wasser holen wollte, war gefroren. Und dann geht sie auf das Eis zu dieser Stelle, wo ein Loch drin war, wo sie Wasser schöpfen konnte und macht einen Eimer voll, geht zurück und will wiederkommen und will nochmal Wasser holen und dann geht sie an diesen Fluss und plötzlich ist das ganze Eis weg. Alles ist weggebrochen. Und sie realisiert, ich hätte da noch drauf sein können, diesem großen Fluss. Was für eine Bewahrung, dass ich nicht eingebrochen bin, dass ich nicht weggetrieben bin. Es war für sie ein Wunder. Das vergisst sie nie. Und wenn ich das höre, dann weckt das bei mir Glauben. Was Asaf hier sagt, ist, vergiss die Taten Gottes nicht. Vergiss sie nicht. Nicht die, die in der Bibel beschrieben sind, deswegen erzählt er sie. Auch nicht deine eigenen, die du erlebt hast, die Wunder Gottes in deinem Leben. Und gedenke ab und zu auch mal an die Geschichten, die andere erlebt haben, damit du immer wissen darfst, wie dein Gott ist. Wisst ihr, was passiert, wenn ich vergesse, dass Gott stark ist? Wenn ich an die Taten denke, wo er Stärke bewiesen hat, dann ist er für mich nicht mehr stark. Und wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie mächtig er ist, wo ist er dann noch mächtig? Denk an die Wunder Gottes, damit dein Gott für dich immer stark und mächtig und groß ist, dass du das immer wissen darfst. Der Gott, dein Gott, ist groß und mächtig. Und dann sagt Asaf das Letzte. Er möchte, dass die nächste Generation sich an die Gebote Gottes hält. Vergesst die Gebote des Herrn nicht. Ich weiß nicht, was für Gebote ihr gehört habt, als ihr jung wart. Ein Satz von meiner Mama ist mir hängen geblieben, den sie so oft gesagt hat, so ein Sprichwort, vielleicht kennt ihr das. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Immer Finger davon lassen. Ist hängen geblieben. Was für Gebote hat sie noch gegeben? Ja, was für Regeln? Nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Ja. Oder ich weiß, wie sie immer gesagt hat, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn wir rausgeguckt haben, gucken wollten, was unten passiert, nicht zu weit rauslehnen. Oder an der Straße stehen bleiben und links und rechts erst gucken. Sind das gute Gebote? Es sind gute Gebote. Und das ist es, was Asaf im Kopf hat. Halt dich an die Gebote. Das sagt er der nächsten Generation. Ich möchte, dass ihr euch an die Gebote Gottes haltet. Warum? Zuallererst deswegen, weil es gute Gebote sind. Weil es gute Gebote sind. Weil sie gut tun. Weil sie helfen. Weil Gott dich durch sie segnen möchte. Weil Gott dich durch diese Gebote beschenken möchte. Halt dich dran. Hast du das schon mal erlebt? Schon mal erlebt, dass Gottes Gebot gut ist? Unsere Jubilare haben das erlebt und sie können euch Geschichten davon erzählen. Gottes Wort ist gut. Gottes Wort ist gut. Halt dich an die Gebote und wenn du sie noch nicht kennst, dann lass sie dir mal von jemandem erzählen. In Psalm 19, Vers 8 bis 12 schreibt David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch denjenigen klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Ordnungen des Herrn, die sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar und Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut, nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen und sie sind süßer als der beste Honig. Herr, ich gehöre zu dir. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Richte dich nach Gott aus. Das ist das, was Asaf sagt. Richte dich nach Gott aus. Halt dich an Gott fest. Immer. Schwester Reimann hat erzählt, das ist für sie das Wichtigste im Leben, sich an Gottes Hand festzuhalten, an ihm auszurichten. Sagt, selbst in den schweren Zeiten, manchmal, so beschreibt sie das, wenn sie das Gefühl hat, die Hand wäre schon fast weg, da berühren sich vielleicht nur noch die Fingerspitzen. Aber an ihm und an seinem Wort festhalten, das ist gut. Das ist, was Asaf für die nächste Generation möchte. Und dafür brauchen wir die Geschichten, die wir zu erzählen haben. Und übrigens, einen Satz, den muss ich eine Weisheit, die muss ich noch so am Rande sagen, die ich gehört habe von einer der Schwestern, die mich beeindruckt hat. Da schreibt sie über diese, oder nein, ich schreibe sie, da hat sie mir erzählt, ich habe das aufgeschrieben. Schwester Peters hat das erzählt von den Ordnungen, die es früher in der Gemeinde gab. Ja, früher war ja alles anders. Ja, ist so. Früher, da haben die Leute noch nicht Jeans im Gottesdienst getragen. Und da haben sie noch nicht, was weiß ich was, diese Musik gespielt, die wir heute spielen. Da waren manche Sachen anders. Da war vielleicht das Verständnis vom Gesetz Gottes auch ein anderes. Ist möglich. Aber wisst ihr, was sie sagt? Als ich noch jung war, da gab es andere Ordnungen in der Gemeinde und manche Dinge, die heute passieren, die hätte es damals nicht gegeben. Jetzt pass auf, ich muss nicht Anstoß daran nehmen, sondern ich muss auf mich selbst achten. Ich muss sehen, wie ich selbst im Geistlichen vorankommen kann. Ich will selbst im Glauben wachsen und ich möchte für würdig befunden werden eines Tages. Das, was ich gelernt habe, ist, ich will nicht auf andere schauen, sondern lieber an meinen eigenen Fehlern arbeiten. Das ist eine Weisheit, oder? Das ist eine Weisheit. Das ist es, was Asaf sich für die nächste Generation wünscht. Das ist das, was wir uns für die nächste Generation wünschen. Was wir uns sogar für uns selbst wünschen. Was ihr fünf Schwestern euch wünscht. Eine Sache habe ich so deutlich gemerkt, wenn man mit diesen Schwestern über die Jugend redet oder über ihre Kinder, wie das Herz brennt und dafür schlägt. Was sie sich wünschen und was sich Asaf an dieser Stelle wünscht, ist, dass es Menschen sind, dass wir Menschen sind. Ich bin die nächste Generation, die Taten Gottes nicht vergessen, die Hoffnung auf ihn setzen und die sich an die Gebote halten. Und Asaf sagt, dafür ist es wichtig, dass wir die Geschichten erzählen. Und das habt ihr gemacht. Und deswegen mag ich euch sagen, ihr lieben Schwestern, es ist so gut. Wir sind als Gemeinde so glücklich, dass wir euch haben. Und dass ihr aus eurem Leben mit Gott, aus diesen 60 Jahren, das ist doppelt so alt wie ich bin, ja, doppelt so lang wie ich bin, dass ihr erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt. Weil das bei uns großen Glauben weckt. Und weil wir zwischen den Zeilen in euren Geschichten Gott finden. Danke. Amen.